Hier kommt Hans. Hier kommt Hans. Wenn ich was nehm, dann nehm ich's ganz. Einfach Hans.
Du verneigst. Grüß euch. Es tut mir leid, ich weiß schon, ihr wollt von mir irgendwas über Landwirtschaft oder über Politiker hören, aber ich muss jetzt noch einmal über Fußball reden. Versprochen, das ist jetzt das letzte Mal für mindestens ein paar Monate oder Wochen, aber es hilft dir nichts. Ich wollte eigentlich im letzten Podcast über unser Nationalteam reden, aber darum bin ich da irgendwo noch 2 Minuten falsch abgebogen und dann habe ich eine Analyse zu den Europameisterschaften gemacht. Übrigens, beim Fußball, da gibt's immer Werbepausen. Bei mir nicht. Ich mache die Werbung nämlich, bevor ich loslege. Wisst's, ich habe euch ja schon von dem Podcast über den Tellerrand erzählt. Da geht's ja um Tierhaltung und um die verschiedenen Aspekte der Landwirtschaft. Da reden zwei Leute unaufgeregt mit verschiedenen Expertinnen und Experten über Themen wie Tierethik, Tierhaltung, Fleischproduktion, darf der Mensch ein Tier töten? Und darauf gibt's viele Antworten und in den Shownotes findest du den Link zum Podcast. Dort kannst du danach alle Antworten anhören. Wo waren wir jetzt? Bin ich hungrig geworden? Ah ja, genau. Na, beim Fußball, da sind wir stehen geblieben. Ich weiß schon, ich als Landwirt hab's ja auch nicht gern, wenn mir irgendein Birkenschlupf tragender Wiechschaus erzählt, wie ich meinen Bauernhof zu führen hab. Ich hab's ja auch nicht gern, wenn mir inkompetente Politiker oder Hofberater vorschreiben, was ich auf meinen Hof tun darf und was nicht. Aber genau, wenn wir jetzt schon von inkompetenten Personen sprechen, sind wir beim österreichischen Fußballbund angelangt. Ja, da sind wir genau auf der richtigen Adresse. Wisst, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so ausschaue, ja, und möglicherweise auch nicht in der Lage bin, herzinfarktfrei 90 Minuten auf einem Fußballplatz durchzulaufen, bin ich trotzdem ein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich triff keine Entscheidungen. Ja, ich kann zumindest reden, kann ich aber nicht. Aber, und ich führe auch gern mit unseren Fußballern. Vor allem Österreich hat ja eine lange Fußballtradition. In den 1930er Jahren zum Beispiel haben wir das sogenannte Wunderteam gehabt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber von 1931 bis 1933 haben die 12 Spiele in Serie gewonnen und nicht gegen Lettland, Zypern oder die Färöerinseln. Nein, die haben Deutschland 6-0 geputzt, Italien haben sie wirklich geschlagen, die waren damals wirklich sehr stark, die Ungarn, die waren auch wirklich Elite, die haben sie geschlagen, Schweiz, Italien und was weiß ich noch, wo so ist. Es gibt ja Stimmen, die sagen, hätte Österreich 1930 an der Weltmeisterschaft teilgenommen, die hätten den Schmarrn gewonnen. Allerdings war 1930 die Weltmeisterschaft in Uruguay. Da sind die Österreicher nicht hingefahren, weil die Reise dorthin zu teuer war. Die Deutschen übrigens, die hätten sich diese Reise leisten können, aber die haben gesagt, eine Weltmeisterschaft, was soll denn dieser Blödsinn, interessiert uns nicht. Also, das musst du dir mal vorstellen. Wir haben damals einen Matthias Schindler als Mittelstürmer gehabt. Der war ein Weltstar, sowas wie der Ronaldo heute. Allerdings ist das Team dann langsam zerbrochen, weil viele von den Burschen ins Ausland gewechselt sind und dann keine Zeit mehr gehabt haben fürs Nationalteam und nachher ist einer der Krieg gekommen. Da war sowieso nicht mehr viel mit Fußball. 1954 war dann Österreich bei der WM in der Schweiz dabei. Und da ist Österreich sensationell Dritter geworden. Ernst Ozwirk oder Ernst Happel, das waren damals unsere Stars. Und dann war lang bis in die 70er Jahre Pause. Also 74 haben sie sich fast qualifiziert für die WM. 1978, da waren sie dann endlich bei einer Weltmeisterschaft dabei. Der Herbert Prohaska hat uns da hingeschossen mit dem Spitz von Izmir, aus dem haben sie die Türken geschlagen. Und da ist das berühmte Córdoba dann gewesen, bei der WM 78. Von diesem Córdoba, ne, da schwärmen ja heute noch alle. Allerdings vergisst man ja gern, für Österreich ist es in dem Match, wo sie die Deutschen geschlagen haben, um nichts mehr ist gegangen, um die goldenen Ananas oder den silbernen Nudelsieb maximal. Die sind nach dem Spiel zusammen mit den Deutschen heimgeflogen von Argentinien, weil sie auch ausgeschieden waren. Aber von den Retter heute keiner mehr. Und nach 1982 waren sie auch noch bei der WM, aber da ist dann langsam wieder bergab gegangen. 1986 waren sie von einer WM oder gar einer EM-Teilnahme so weit entfernt, wie der Roman Wallner von einem Engagement beim FC Barcelona. Ja, der Hans Kranke, der war beim FC Barcelona Anfang der 80er Jahre. Der ist sogar Torschützenkönig in Spanien geworden und der Prohaska hat in Italien bei AS Roma und Inter Mailand gewirbelt. Doch die kennt ja heute keiner mehr. Wenn mein Bub den Kranke und den Prohaska im Fernsehen sieht, dann sogar ah, das ist ja der Alter mit der Sky-Werbung und der andere, das ist der Kelly's Chips. 1990 hat sich ja Österreich wieder für eine WM qualifiziert und 1988 auch wieder. Doch seit 1998 ist eigentlich, wenn wir uns ehrlich sein, so ziemlich aus mit einem Erfolg. Man sicher, werden jetzt ein paar sagen, ja, hey, wir waren doch dreimal bei einer Europameisterschaft. Okay, 2008 waren wir bei einer Europameisterschaft, aber erstens sind wir nur deshalb dahin gekommen, weil wir die selber veranstaltet haben. Und Österreich war damals so schlecht, die gegnerischen Mannschaften haben damals extra mit zwei linke Schuhe gespielt, damit Österreich nicht gar so schlecht ausschaut. Und trotzdem haben wir da nur einen Punkt geholt. Und 2016 und jetzt 2021 sind wir auch bei der M, da haben wir uns sogar qualifiziert. Ja, eh, Alter, aber nur weil wir mittlerweile 24 Mannschaften bei der M haben. Ja, da darf ja mittlerweile vielleicht jeder mitspielen. Allerdings, ich persönlich finde, Österreich hätte in den letzten Jahren viel mehr erreichen können und sie könnten in den nächsten Jahren noch viel mehr erreichen. Allerdings gibst du ein kleines Problem und dieses Problem heißt ÖFB, der Österreichische Fußballbund. Du musst wissen, die wichtigsten Entscheidungen im ÖFB trifft das Präsidium. Okay, klingt jetzt mal durchaus vernünftig. Das Präsidium, gut, hat jede Raiffeisenbank, hat ein Präsidium, Jolien bei Präsidium, jeder Sportverein hat ein Präsidium. Nur, jetzt hast du in dem Präsidium einige Leute drin sitzen, denen es ja jetzt eher in erster Linie darum geht, dass sie Macht haben. Also ich will jetzt da nicht viel über die, habe jetzt keinen guten Anwalt, dass ich da was Falsches sage, aber da gibt's da gewisse Interessen, die vertreten werden wollen und dann gibt's da nicht unbedingt um die Kompetenzen. Die meisten Vertreter der Landesverbände, die sind zum Beispiel ja hauptberuflich in einem ganz anderen Metier unterwegs. Ich will jetzt nichts gegen einen Bürgermeister aus einer kleinen Gemeinde oder so sagen oder gegen einen Juristen, aber fußballtechnisch sehe da auf den ersten Blick nicht unbedingt, was die da mitdrehen sollen, wenn es um professionellen Fußball geht. Ja, man sieht ja, du, die können da vom Golfplatz mitdrehen, oder beim Minigolf oder beim Tischtennis spielen, aber beim ÖFB, ich weiß nicht, zumindest drehen sie mit. Gut, ich rede beim Fußball auch mit, aber ich habe nichts zum Reden. Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hans.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es an mein Haus. Werbung aus! Aber wenn du dir jetzt anschaust, wer in den letzten 30 Jahren Fußballteamchef war, da ist es ganz selten drum gegangen, wer der beste Trainer ist, sondern da ist darum gegangen, wer steht den Länderchefs am besten zum Gesicht. Ende der 80er zum Beispiel, da ist der Josef Hickersberger Trainer geworden. Der war Co-Trainer unter dem damaligen Teamchef Branko Elsner, aus Jugoslawien, das war ein Fußballprofessor, haben sie gesagt. Aber sonst war der Hickersberger nichts. Gut, seine Leistung war, dass er beim berühmten Cordoba-Team mitgespielt hat und dass er aus Wien kommt. Weil, ich will jetzt da nicht über Wien oder Niederösterreich schimpfen, aber die Niederösterreicher und Wiener, die waren halt im ÖFB die mächtigsten, sind es immer noch, und die haben gesagt damals, wie der Hass zum Laufen hat. Aber als Trainer, ich weiß nicht, was hat der Hickersberger gemacht? Wir haben damals zum Beispiel einen Weltklasse-Innenverteidiger gehabt, damals hat man Libero gesagt, das war der Bruno Bezzei. Den hat er gleich mal aussortiert, der Pepe Hickersberger, weil er gesagt hat, na, in Zukunft ist der Rapid-Libero Herbert Weber mein Mann. Den Herbert Weber hat er dann zwei Jahre später beim berühmten Match gegen die DDR aussortiert. Das war übrigens das Match, wo der Toni Polster uns zur WM geschossen hat. Gut, die WM 1990 in Italien, die selber war schlecht. Weißt du, gegen USA haben wir da gewonnen, aber gegen Tschechoslowakei und Italien 0 Meter. Und nachher war noch der WM auch noch das Match, das berühmte gegen die Färöerinseln. Ja, und dann haben sie den Hickersberger geschossen. Ne? Dann war kurz der Alfred Riedl Trainer und danach ist ein echter Welttrainer gekommen. Ernst Happel, Vize-Weltmeister mit Holland, holländischer Meister mit, ich glaube, Feyenoord Rotterdam, Meistercup-Sieger mit Düsseldorf, HSV und. Also der hätte schon was machen können, allerdings ist er dann leider allzu früh verstorben. Dann haben sie den Herbert Prohaska als Teamchef geholt. Gut, gegen den Herbert kann man nicht viel sagen. Ja, der kann zwar die Grammatik nicht, aber Trainer war er kein schlechter. Der war halbwegs erfolgreich. Dann 1999 hat er doch gehen müssen, weil wenn es gegen Spanien 0-9 verlierst, dann ist halt schwach, dann nutzt das nichts mehr. Danach haben sie den Otto Baric als Trainer geholt, der allerdings auch erfolglos war. Und dann hat das Präsidium gesagt, ach, gehen wir doch den Hans Krankl, den Teamchef, posten. Man, bei aller Liebe, Hans Krankl war ein Weltfußballer, Goleador, Superstürmer, Torschützenkönig in Spanien. Man, der ist ein lustiger Fußballexperte, aber Trainer war der nie ein guter. Aber er hat halt 1978 zwei Tore gegen Deutschland geschossen und das ist Qualifikation genug, um Teamchef zu werden. Er hat übrigens vor wichtigen Spielen nicht so viel Wert auf taktische Besprechungen gelegt. Stattdessen hat er Gerüchten zufolge seinen Spielern erzählt, wie er 1978 die Deutschen besiegt hat. Wenig überraschend hat der Hans Krankl nichts gerissen und deswegen haben sie ihn vor der Fußball-EM 2008 abmontiert. Dann haben sie wieder den Josef Hickersberger ausgegraben. Der ist kurz davor mit Rapid Wien Meister geworden. Dann hat es geheißen, der Pepi macht uns zum Europameister. Das Einzige, was von ihm als Teamchef geblieben ist, war sein Spruch bei der Kaderbekanntgabe vor der Europameisterschaft. Ich habe nicht die besten Spieler nominiert, sondern die richtigen. Ja, das ist sowieso übrigens das Motto des ÖFB. Wir holen nicht den besten Trainer, sondern den richtigen. Nach einem kurzen Intermezzo mit dem Karel Brückner aus Tschechien haben sie dann den Didi Konstantini geholt. Da haben die ÖFB-Länderchefs gesagt aus dem Westen, du, ihr Wiener, habt jetzt lang genug bestimmt, wer Trainer wird, jetzt soll mal ein Tiroler werden. Der Leitspruch von ihm war, Taktik wird überbewertet. Klar, du, auf vier Hauben koch sogar. Kochen wird überbewertet. Ein Schnitzel kann man auch roh essen. Und der Didi Konstantini hat gleich einmal fest gewirbelt. Also jetzt nicht, indem er Spiele gewonnen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Und dann Konstantini waren wir so schlecht wie lange nicht mehr. Gut, fairerweise muss man sagen, der Pepi Hickersberger hat das Nationalteam in der FIFA-Weltranglisten auf Platz 108 oben gecoacht. Aber der Didi Konstantini hat diesen Weg von Hickersberger erfolgreich weitergeführt. Zusätzlich hatte der Konstantini viele der besten österreichischen Spieler aus dem Team aussortiert. Alexander Manninger, damals super Tormann, was steht aber bei Arsenal für einen Teamchef zu schlecht. Da Martin Stranzl, unser bester Verteidiger, Stuttgart war der damals, Spartak Moskau, also das war damals eine Zeit, wo man sagt, boah, jetzt haben wir endlich wieder einmal einen super Mann da hinten. Der hat dann freiwillig gesagt, unter dem Trainer, hör lieber auf. Der Garic war in Italien erfolgreich, bei Atalanta Bergamo, bei Bologna, bei Napoli. Der Bogatetz war in England, bei Middlesbrough. Der Konstantini hat sich trotzdem nicht wollen. Und das Beste war ja der Andy Ivanschitz. Der hat vor dem Konstantini 49 Länderspiele gemacht, war Kapitän. Aber der Teamchef hat ihn aussortiert. Als der Ivanschitz damals in Deutschland übrigens Führender der Scorerlisten war und trotzdem nicht ins Team einberufen wurde, hat der Konstantini die Qualität der deutschen Bundesliga in Zweifel gezogen. Hat er gesagt, wo soll das für Liga sein, wenn einer wie der Ivanschitz dort Tore schießt? Ich glaube, mehr brauchen wir zum Konstantini nicht sagen. Und danach hat der ÖFB was Gescheites gemacht. Sie haben endlich einmal den Sportdirektor Willi Ruttensteiner hat der geheißen, entscheiden lassen, wer der bestmögliche Teamchef wäre. Und da hat er zur Überraschung aller den Marcel Koller aus dem Hut gezogen. Ein Schweizer. Da haben sie alle geteifelt. Die Wiener, die Cordoba-Partie um einen Krankel und ein paar Haskau hat gesagt, ja, was soll denn das, ein Schweizer? Dabei hätten wir mit Andy Ogris einen Weltklasse-Trainer, der gerade erst mit dem FC Simmering von der Wiener Liga in die Regionalliga Ost aufgestiegen ist. Der Toni Polster ist damals besoffen bei einer Diskussion drin gewesen und hat gesagt, ja, da schauen wir uns einmal an, was der da aufhört. Der Marcel Kohler und der Sportdirektor Ruttensteiner haben dann im ÖFB alles umgekrempelt. Neue, moderne Strukturen geschaffen, ein System eingeführt. Der Kohler hat offensiv Fußball spielen lassen. Sie haben schön gespielt und sie haben auch erfolgreich gespielt. Und der Marcel Kohler ist das Nationalteam auf Platz 13 in der FIFA-Weltrangliste aufgestiegen. Zur Erinnerung, 7 Jahre zuvor waren sie auf Platz 108. Allerdings, nach der EM 2016 ist der Motor im Team ein bisschen in Stocken geraten. Die Quali für die WM 2018 haben sie nicht geschafft. Jetzt ist 2017 ein bisschen ein Wirbel im Team entstanden. Der Vertrag mit dem erfolgreichen Sportdirektor Willi Ruttensteiner ist ausgelaufen. Und der Willi war allerdings den mächtigen Landeschefs nicht sympathisch. Und da haben sie ihn eiskalt observiert. Und danach haben diese Länderchefs gesagt, ja, wir brauchen einen Sportdirektor. Ja, wir nehmen einen. Ja, und die Wiener und die Niederösterreicher, die haben dann entschieden im ÖFB, so Burschen, ihr habt jetzt auch ein paar Mal mitgeredet, da haben sie da gesagt zu den Tiroler, jetzt bestimmen wir wieder mal. Wir haben jetzt lang genug mit den modernen Dings, wie heißt das Kastel da, Laptop herumgewerkelt, jetzt wird wieder im eigenen Saft gebraten. Originalzitat vom ÖFB-Präsidenten übrigens, wir wollen den Peter Schöttl als Sportdirektor. Gut, der Peter Schöttl war ein guter Rapid-Wien-Verteidiger, der war kein schlechter Teamspieler, aber als Sportdirektor ist der jetzt eher nicht so, ich weiß nicht, wo war er denn? Aber Rapid, aber süß. Der Peter Schöttl war dann selber ein bisschen überrascht und der ist dann zu seinem Hearing umgegangen und hat davor der ÖFB-Elite gesagt, ich habe kein Konzept. Daraufhin hat das ÖFB-Präsidium gesagt, sie haben den Job. Also ungefähr so, wie wenn auf meinen Hof ein Praktikant kommt, der sagt, ich kenne mich mit Landwirtschaft nicht aus, aber ich habe auf YouTube ein paar Videos gesehen, wie man eine Kuh melcht. Und ich sage, passt, du übernimmst meinen Hof, ich fahre jetzt einmal einen Monat in Urlaub. Toi, toi, toi. Der ÖFB hat dann gesagt, so, jetzt dreschen wir den Marcel Kohler auch aus. Peter Schöttl, du darfst uns eine Liste mit 10 Namen präsentieren und daraus bestimmen wir Länderchefs, wer neuer Teamchef wird. Auf der Liste sind gleich mal ganz oben gestanden, Andi Herzog. Gut, der Andi Herzog ist auch ein super Spieler gewesen, aber als Trainer hat er auch noch nichts gerissen. Der hat nicht einmal groß trainiert. Jetzt hätten sie ihm gleich mal einen Teamchef-Posten gegeben. Ja, aber da hat sogar das ÖFB-Präsidium gesagt, boah, Burschen, das kann man jetzt fast nicht bringen. Wir brauchen schon einen, der wenigstens ein bisschen an Erfolg gehabt hat als Trainer. Und deswegen ist der Franco Foda Teamchef geworden. Der ist 2011 mit Sturm Graz Meister geworden. Ja, jetzt muss man aber wissen, Sturm Graz war damals eher Außenseiter und ist überraschend Meister geworden. Ich hab's Sturm Graz damals gegönnt, aber der Foda war halt bekannt dafür, eher an defensiven Fußball spielen zu lassen. Mehr auf Konter. Ja. Und der Marcel Kohler hat unser Team offensiv noch vorgespielt und jetzt kommt auf einmal der Foda, der da hinten in der Abwehr gleich mal eine riesen Mauer aufgestellt hat. Nicht, da ist die chinesische Mauer hinten gestanden. So, hinten dicht mal am Ballfuhrdreschen, wunderschöner Fußball. Jetzt haben wir in Österreich eine goldene Generation an Spielern, wie schon seit Jahrzehnten nicht. Wir haben vor 25 Jahren kaum Legionäre gehabt. Wir waren froh, wenn der Polster mir irgendwo geschossen hat, irgendwo in Rayo Vallecano oder Pellegrinas. Aber heute haben wir großteils Kicker, die ihr Geld im Ausland verdienen und noch zu erfolgreich sein. Wir haben mit einem Alaba einen Mann, der x-mal mit Bayern Meister geworden ist. Sicher, über einen Alaba tun wir kritisieren, aber er hat Qualität. Und jetzt geht er zu Real Madrid. Der Arnautovic kann, wenn er will und einen guten Tag hat und das Wetter schön ist, jeden Verteidiger in einer Telefonzelle schwindelig spielen. Der Sabitzer ist seit Jahren in Leipzig erfolgreich. Dann haben wir noch Leute wie Schlager, Leimer, Grilic, Kalajdzic, Lienhardt, Bosch, Hinteregger, die Woche für Woche auf Top-Niveau spielen. Und dann geht der Trainer her und sagt, ach Burschen, ihr müsst schön defensiv stehen, ja nicht zu viel nach vorne spielen, abwarten und Tee trinken. Gut, jetzt werden ein paar sagen, ja, was redet denn dieser Petutschnik von Blödsinn? Österreich hat unter Foda 23 Mal gewonnen und nur 11 Niederlagen. Jo, 23 Siege gegen Luxemburg, Slowenien, Lettland, Nordmazedonien, Föhrerinseln, Nordirland und so weiter. Wenn man sich zurückerinnert, Österreich hat zum Beispiel gegen Lettland in Riga verloren. Oder letztes Jahr haben sie gegen Norwegen gespielt. Norwegen hat nicht spielen dürfen, weil die gesamte Mannschaft in Quarantäne war. Jetzt hat Norwegen angefangen, Leute anzurufen, die irgendwann einmal Fußball gespielt haben. Leute, die nicht umfliegen, wenn sie einen Ball auf dem Fuß haben. Ich glaube, sogar ein Zeigwart von FC Hinterfuß Osler haben sie auch gefragt, ob er nicht mitspielen möchte gegen Österreich. Dann spielt diese Großhausmannschaft aus Norwegen gegen Österreich und der Foda lässt da seine Mannschaft da hinten mit 5 Verteidiger aufspielen. Norwegen führt 1-0 bis zur 89. Minute. Mit Ach und Krach haben unsere in der 90. Minute das 1-1 geschossen. Oder heuer haben sie gegen Schottland gespielt. Brav, vorne, Kalajdzic, schön. Auf einmal sagt der Foda, bleib's hinten, nicht mehr angreifen, zack, kriegen wir es 2-2. Gegen Färöer gewinnen. Man, okay, haben's gewonnen, ja, aber mit Ach und Krach, 3-1. Gegen Dänemark lassen sie sich eiskalt 4-0 wegschießen. Gegen England sowieso, gegen die Slowakei nudeln sie 1-1. Und so sind sie jetzt zur EM gefahren. Aufregen haben mich schon müssen, wie ich gesehen hab, wen er zur EM mitnimmt. Gut, unsere Stars sind alle dabei, klar. Keine Frage, du kannst selbst davor nicht drüber reden, aber wenn du so in die zweite Reihe schaust, da nimmt man einen Schöpf mit, der heuer wirklich einen Schmarrn zusammengespielt hat und mit Schalke abgestiegen ist. Der Gregoritsch hat kaum gespielt bei Augsburg. Gut, gegen Nordmazedonien hat er da geschossen, aber 2 Punkte. Erstens, er ist angeschossen worden und zweitens gegen Nordmazedonien. Ja. Onisiobo, man, ja, der ist auch nicht schlecht, aber im Team hat auch noch nie was gerissen. Man hätte zum Beispiel sagen können, wir haben in Österreich mit Yusuf Demir ein Megatalent. Bayern München, Juventus, Real Madrid, Barcelona, alle wollen den haben. Der ist die Zukunft. Nehmen wir doch den mit, damit er Erfahrung sammeln kann. Oder Agribic, der spielt in der französischen Liga, hat letztes Jahr im Nationalteam 4 Tore geschossen. Jetzt nimmt er ihn nicht mit. Und was mich am meisten wundert, keiner redet vom Hannes Wolf. Hey, das ist ein super Kicker, der offensiv... Ja, der war verletzt, ist aber im Frühling wieder fit worden und hat in der deutschen Bundesliga bei Gladbach einige gute Spiele gemacht. Ja, den nehmen wir jetzt nicht mit. Der, hey, den hätten wir jetzt gegen Italien vorne gebraucht. Was der da jetzt am Schluss zur Verlängerung an Offensiv hat, der was ein bisschen reinstarrst, da hätte er schon uns helfen können. Aber gut, man kann jetzt argumentieren, was der Teamchef einberuft, das nehmen wir mit. Ist so, mit dem muss man sich abfinden. Viele unserer Stars haben sich aber gedacht, Alter, ich bin jetzt an 28 oder 29, das ist möglicherweise mein letztes großes Turnier, ich könnte mich noch einmal gescheit präsentieren und dann irgendwo ein super Angebot von einem fetzen, spitzen Club kriegen und nochmal gescheit abkassieren. Und dann lässt der Foda im ersten Spiel gegen Nordmazedonien 8 Defensivspieler aufs Feld laufen. Natürlich, wir haben das Match gewonnen, aber erst in dem Moment, wo unsere Topkicker gesagt haben, geil, Foda, jetzt gibst du mehr Ruhe auf der Bank, setz dich nieder, halt dein Pappen, jetzt spielen wir die letzten Minuten so, wie wir wollen. Scheiß auf deine Taktik. Und Gerüchte zufolge haben dann einige unserer Topspieler nach dem Match zum Foda gesagt, Buschi, reiß dich zusammen oder wir montieren die ab. Ja, also, das kann es ja nicht sein. Wir spielen bei Bayern, bei Frankfurt, bei Leipzig, bei Hoffenheim attraktiven Offensivfußball und im Team müssen wir mit der 80er-Jahr-Taktik Rumpelfußball spielen, was hätte man mal Weißrussland praktiziert. Angeblich hat der Foda vor der EM sogar ein Teams-Building-Seminar besuchen müssen, wo der ehemalige Bayern-Pressesprecher erzählt hat, wie der Ottmar Hitzfeld seinerzeit trainiert hat. Bei aller Liebe, wenn du einmal zu einem Teambuilding-Seminar geschickt wirst, dann bist du am Ende, dann kannst du zusammenbocken, dann kannst du losen. Teambuilding-Seminar, wenn ich schon Seminar höre, der Workshop, zu einem Seminar müssen die, die nichts kennen. Gut, anscheinend hat das Seminar doch ein bisschen was gebracht, der Foda hat zumindest ein bisschen offensiver spielen lassen und jetzt jubeln wir alle, weil wir gegen Italien nur knapp verloren haben. Ja, wir haben gegen Italien super gespielt, aber wir haben halt auch verloren. Jetzt heißt's plötzlich, der Foda ist ein super Trainer, ein Taktikfuchs, weil er jetzt ein paar Mal mit Angriffsfußball gespielt hat und gleichzeitig marschieren aber Länder wie Dänemark, Ukraine, Tschechien und die Schweiz ins EM-Viertelfinale. Aber wie am Anfang schon gesagt, ich bin ein Fußballfan und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben ein super Team, wir haben super Spieler und ich hoffe, dass wir uns vielleicht bald wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren werden und ich hoffe, dass wir bald einen neuen Teamchef kriegen, der immer das Beste aus unseren Spielern auserkitzelt. Aber wie schon erwähnt, der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken. In dem Sinn, lass es einmal mit dem Fußball jetzt bleiben und das nächste Mal erzählen wir wieder was über die Landwirtschaft. Danke fürs Zuhören. Pfiat euch. Yeah. Hier kommt Hans. Hier kommt Hans. Wenn ich was nehm, dann nehm ich's ganz. Einfach Hans. Du verneigst dich vor mein Glanz. Komm, schleich die Burli, lutsch deine...